Liebe Gemeinde, ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, den wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich lese uns das Bibelwort, den Wochenspruch für diese jetzt beginnende Woche aus Jesaja 43, Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn man das Evangelium zusammenfassen wollte in wenigen Worten, dann ist dies ein geeignetes Wort. Ein Wort Alten Testaments, das aber hineinragt und hineinspricht in unsere Zeit und das seine Bestätigung findet vom Neuen Testament her durch das, was Jesus Christus für uns getan hat. Er sagt dir: Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Das ist das, was Jesus Christus für uns getan hat, wofür er sich einsetzte und was dir deshalb gilt. Es gilt aber ganz besonders auch den Geschwistern unter uns, die Not leiden, den Schwerkranken und denen, die leiden am Leben. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei meinem Namen, deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir wollen diesen Gottesdienst mit Gebet beginnen. Ich bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns diesen Morgen schenkst, diesen Gottesdienst, den wir in deinem Namen feiern dürfen und im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Wir danken dir, lieber Gott und Vater, für deine große Treue und für dein Wort, das uns durch die Bibel erreicht. Wir danken dir, Herr, dass wir uns nicht fürchten brauchen, denn du bist für uns. Aber wir fürchten uns in dieser Welt, wir fürchten zuweilen das Leben und wir fürchten auch das Sterben. Darum tun wir besondere Fürbitte für unsere Schwerkranken, dass du mit ihnen bist und ihre Halt und ihr Trost durch dein Wort. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Du bist mein. Danke, Herr Jesus Christus, dass dieses Wort einem jeden von uns gilt, besonders aber auch Andreas und Yogi und denen, die mühselig und beladen sind, weil ihre Seele sich verdunkelt hat. Danke, Herr, für deine Liebe und Treue, dass du uns hältst, wenn uns sonst nichts mehr hält. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz und hören auf die Ansagen oder die Informationen zum Gemeindeleben. Zunächst einmal gibt es auch heute nach dem Gottesdienst wieder Einladung zum Kaffee und Tee. Und auch das Café 7, also eine Treppe runter, ist heute geöffnet. Herzliche Einladung, da seid ihr willkommen. Wer sich wünscht, Pastor Rolf Zürus in dieser Woche zu sprechen, den muss ich noch eine Woche lang vertrösten, denn der Rolf hat noch Urlaub bis zum 31. Juli. Der ist ja an der See und hat, glaube ich, super Wetter. Also besser kann man es gar nicht erwischen und wir gönnen es ihm von Herzen. Am Donnerstag, dem 7. August, laden die Frauen wieder ein zur Atempause. Es ist Urlaubszeit. In der Urlaubszeit liest man in der Regel oder viele auf jeden Fall Bücher. Und was wäre dann geeigneter als bei der Atempause für Frauen im Garten, sich darüber auszutauschen, was man denn für neue Schmöker nun gelesen hat und weitergeben und vorstellen möchte. Herzliche Einladung, 7. August, 19.30 Uhr. Wir fahren bald auf Gemeindefreizeit und in der Tagesstätte sind noch einige Tagesgäste willkommen oder Plätze dafür frei. Und wer sich danach anmelden will, hat draußen im Foyer am Infotisch dazu die Möglichkeit. Es werden wieder Pakete zum Leben benötigt für arme Familien in Südosteuropa. Und wer das unterstützen möchte, der findet Kartons und Inhaltslisten ebenfalls am Infotisch. Jörg Dittmann steht dort draußen. Das ist der junge Mann in dem ich glaube, heute etwas pinkfarbenem Hemd, bin mir nicht so ganz sicher, kann auch orange sein, sowas in der Art. Auf jeden Fall steht er draußen und ihr erkennt ihn am Infotisch und er hilft euch ganz gerne weiter. Wir sind heute Morgen wegen der Urlaubszeit etwas knapp besetzt und ich habe mir überlegt, was können wir denn gemeinsam tun? Wir haben von diesem Evangelium, von diesem Wort her, sind wir in diesen Gottesdienst gekommen, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ein ganz persönliches Bibelwort, aber auch ein Wort Gottes, das sich an die Völker richtet. All ihr Völker lobet den Herrn, heißt es in einem Lied. Und ich dachte, wir schlagen einfach als Gemeinde den Bogen von dieser Botschaft für uns persönlich hin zu der Welt, die diesen Segen und die Hilfe Gottes auch benötigt. Dazu gibt es ein Lied, das ist ein Kanon, der geht so. Da haben wir einen Text. Einfach, ich versuche das mal. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Ich singe dieses Lied so gern und freue mich, dass die Gemeinde es kann, weil es eben die Völker auch hineinnimmt, also die Menschen aller Kulturen, aller ethnischen Gruppen. Und wie großartig ist es, wenn diese Völker gemeinsam Gott loben. Wenn sie das täten, müssten sie nicht mehr aufeinander schießen und losgehen. Und deswegen ist dieser Lobgesang auch eine Bitte zu unserem Gott, dass er das tut, dass er sich offenbart und Frieden stiftet. Ich glaube, nach dem Dienet ihm gern sitzt jeweils die neue Gruppe ein. Ist jemand kundig des Singens? Das ist falsch oder richtig? Jede Zeile. Also jede Zeile ist eine Gruppe, drei Gruppen. Gut, dann versuchen wir das auch mal. Also ihr und ihr seid die Gruppe 1. Verstanden? Also es ist anspruchsvoll. Diese Gruppe und diese Gruppe ist die Gruppe 1, 2 und 3. Wir singen erstmal gemeinsam durch und dann schauen wir, wie wir durchkommen. Lass uns dazu aufstehen, denn wir loben unseren Gott. Einmal zunächst zusammen.
Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, lobet und preiset ihr Völker den Herrn, lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn.
Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. Etwas Besonderes in unseren Gottesdiensten ist, dass wir eine recht international durchmischte Gemeinde sind. Und was besonders schön ist, dass wir unter der Leitung von der Gila ja seit langen Jahren eine kleine Gemeinschaft iranischer Christen in unserem Haus beherbergen. Die treffen sich immer nach unserem Gottesdienst. Oft sind sie aber auch mit in diesem Gottesdienst. Und das gilt für unsere beiden Geschwister. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute Morgen hier seid. Und die haben jemanden mitgebracht. Und sie, die mitgebracht wurde, kann da nicht selber gehen. Aber ich bitte euch jetzt mal mit Gila gemeinsam nach vorn zu kommen. Gila, nimmst du das Mikro? Bitte.
Morgen.
Ja, ihr ahnt, wir haben eine Kindersegnung, da freuen wir uns immer ganz besonders drüber. Und ich muss gestehen, ich hatte mit eurem Nachnamen etwas Probleme. Stellt euch mal vor.
Hamed Behruzi.
Okay. Gut. Also ich spreche sie einfach mit Nelly Elena an. Das kriege ich hin.
Man avrebbe un elisobat ancora.
Und wir taufen in der Gemeinde ja keine Kinder, keine Säuglinge, sondern wir sind der Überzeugung, dass diese Entscheidung für Jesus Christus erwachsene Menschen treffen
sollten.
Aber wir finden in der Bibel eine Geschichte, die dem einen und anderen von uns vertraut sein wird. Das ist die Geschichte der Kindersegnung. Und dieses Wort hören wir jetzt in einer uns nicht geläufigen Sprache.
انجیل مرقس باب 10 آیه 13 تا 16 میگه بچه ها را پیش عیسی می آوردند تا بر آنها دست بگذارد، ولی شاگردان آنها را سرزنش می کردند. وقتی عیسی این را دید ناراحت شده به شاگردان فرمود بگذارید بچه ها پیش من بیایند، مانع آنها نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. سپس عیسی کودکان را در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشته برای ایشان دعای خیر کرد. آمین.
Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, einer der alle Sprachen spricht. Das ist bewegend, und in diesem Bibelwort, das Gila vorgelesen hat, geht es darum, dass Frauen ihre kleinen Kinder zu Jesus brachten. Und die Jünger waren damit nicht einverstanden, aber Jesus lud sie zu sich ein und sagt, bringt die Kinder her, damit ich ihnen die Hände auflege und sie segne. Denn, so verheißt es Jesus, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und diesem Wort folgend wollen wir die kleine Nelly jetzt segnen. Und ihr beide habt mich darum gebeten. Und wir hatten dann überlegt, das hier im Gottesdienst zu tun.
Und
wir wollen dadurch auch vor allem zum Ausdruck bringen, dass ihr zu uns gehört. Und wenn wir demnächst im Foyer die Nelly sehen, dann wissen wir, wer das ist. Und euch werden wir auch wieder erkennen. Ich habe für euch ein Bibelwort ausgesucht für die kleine Nelly. Und wir hören das zunächst auf Iranisch.
مزمور 23 آیه 1 مال شما خانوادگیه، میگن خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.
Der Herr ist mein Hirte, mir soll nichts mangeln. Ihr kommt aus einem Land, in dem es Mangel gibt, vor allem für Christen.
اینها از کشوری میان که توی اونها یه تعدادی مسیحی هم وجود داره.
Und deswegen fand ich dieses Wort besonders geeignet für eure kleine Nelly. Dir soll nichts mangeln. Das ist das Versprechen Jesu für euch beide und für euer Kind. Und das ist der Sinn der Segnung, dass wir Jesus darum bitten, sein Auge der Liebe auf die kleine Nelly zu richten.
Ja.
Ja, und das wollen wir jetzt tun. Ich übergebe dir schon mal die Segensurkunde. Und ich übernehme die Nelly. Kannst du mir die geben? Hey Nelly.
Super.
Und wir bitten die Gemeinde aufzustellen. Lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns und ihren Eltern die Nelly geschenkt hast.
Und
wir danken dir, dass sie hier leben darf, als Familie, sie in unserem Land.
و تو رو شکر میکنیم که ما به عنوان یک فامیلی میتونیم توی این کشور زندگی بکنیم.
Bedanken dir für den Schutzraum, den du ihnen schenkst.
و ما از تو متشکریم که تو ما رو حفاظت و محافظت میکنی و حمایت میکنی.
Als Christen können sie in ihr Land nicht zurückkehren, aber hier wollen sie in der Gemeinde leben.
ما به عنوان یک مسیحی دیگه نمیتونیم به کشورمون برگردیم و تو اون کشور زندگی کنیم، ولی میتونیم توی این گماینده با این کلیسا و با این جمع کلیسایی خانواده باشیم و با هم کنار هم باشیم.
Und wir danken dir lieber Gott und Vater, dass wir dir die Nelle bringen dürfen.
و خداوند از تو مشکریم که به عنوان پدر مادر و خانواده میتونیم نلی رو داشته باشیم.
Dass du sie segnest und ihr das Herz für dich öffnest.
و از تو میخوام که اونو برکت بدی و قلب اونو باز بکنی.
Dass auch sie dich lieben lernt.
و اون هم محبت تو رو تجربه کنه.
Und dass sie einmal ihr Leben aus freien Stücken dir geben wird.
و اون زندگیشو به تو تقدیم کنه.
So segne auch die Eltern in der Erziehung im Glauben
و پدر مادر اونو به عنوان کسایی که اونو تربیتش میکنن برکت بده.
Und dass sie der Kleinen helfen können, hier in diesem Land zurechtzukommen.
و کمک کن که توی این کشور بتونن اونجوری که باید و شایسته زندگی کنن.
Liebe Nelly, so segne dich der dreieine Gott.
Nelly, عزیز کوچولو تو رو برکتت میدیم در نام پدر، پسر، روح القدس.
Der Herr und Gott behüte dein Leben.
خداوند که شبانه توه تو رو محافظت میکنه.
Er lasse sein Angesicht auf dir ruhen und sei dir gnädig.
و اون تو رو برکتت میده و محافظتت میکنه.
Er beschütze dich auf deinen Wegen und schenke dir Glaube.
تو رو در این راه محافظت میکنه و به تو ایمان میده.
So segne dich, liebe Nelly, der dich liebende Gott und dein Herr Jesus Christus.
Zur Barikatet midam Nelly aziz az ba mohabbat Masih va ba mohabbat Khodavandemun.
Amen.
Amen.
Nelly, das war große Klasse, so lange. Toll. So, Gottes Segen.
Danke schön. Danke schön.
Danke dir. Jetzt singen wir ein weiteres Lied. Und das heißt, komm, sag es allen weiter. Und ja, ich finde dieses Lied so gut, das ist so ein Klassiker aus meiner Jugend. Komm, sag es allen weiter. Da möchte man gleich rausgehen und das ist ja heute unser Thema. Nämlich Glaube bewegt und das bewegt und wir wollen von diesem Glauben an Jesus Christus einfach weitergeben und deswegen singen wir jetzt dieses Lied, um nicht zu sagen, wir schmettern es. Danke für die Unterstützung.
Thank you.
Wir haben eben einen kleinen Teil der iranischen Gruppe kennengelernt. Unsere Glaubensgeschwister werden in der kommenden Woche am Donnerstag auf eine Freizeit fahren. Dort werden sie sich treffen mit vielen anderen Christen aus dem Iran. Und sie werden dort eine Freizeit haben, die ganz stark von dem bestimmt ist, dass sie im Evangelium unterwiesen und unterrichtet werden. Das Ganze kostet Geld. Ich habe in der vergangenen Woche dazu eine Rundmail an die Gemeinde geschickt. Und so wisst ihr, worum es geht. Diese Sammlung ist nicht spezifisch dafür bestimmt. Das bedarf eines Beschlusses des Ältestenkreises. Den habe ich aber nicht. Aber wenn ihr jetzt tüchtig gebt, wisst ihr, was wir mit dem Geld machen. Verstanden? Also die Gemeinde hat hohe Aufwendungen immer wieder und wir geben das Geld schon sinnvoll aus. Und dass wir die Geschwister auf dieser Reise unterstützen, ist da unser Anliegen. Danke für eure Unterstützung. Vielleicht habt ihr die andächtige Stille, das tut ja mal richtig gut, ne? Vielleicht habt ihr die genutzt, den Lesungs- und Predigtext zu lesen, der auf euren Blättern ihr in Händen haltet. Und ich lese zunächst den Predigtext und auf den Lesungstext aus dem Petrusbrief komme ich unterwegs daran vorbei. Ich halte ja eine Predigtreihe über die Bergpredigt und heute sind wir in Matthäus 7, 15 bis 20. Und da lesen wir: Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie sehen zwar aus wie Schafe, die zur Herde gehören, in Wirklichkeit sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. An ihren Taten sind sie zu erkennen. Von Dornengestrüpp lassen sich keine Weintrauben pflücken und von Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Unmöglich kann ein gesunder Baum schlechte Früchte tragen und ein kranker gute. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und verbrannt werden. An ihren Taten also könnt ihr die falschen Propheten erkennen. Wir sind unterwegs in der Predigtreihe Glaube bewegt und heute mit der Überschrift Ganz ehrlich, Mission ohne Falsch und Eigennutz. Falsche Propheten, was hat man darunter zu verstehen? Fragen wir zunächst, was ist Leben? Und was zeichnet Leben aus? Denkt man einen Augenblick drüber nach, was ist Leben und was zeichnet es aus? Theodor Fontane sagte einmal, Leben heißt Hoffnungen begraben. Und wenn wir jetzt so hineinschauen in unsere letzte Woche, dann wird der ein oder andere vielleicht genau davon etwas gespürt haben, von diesen Hoffnungen begraben. Leben heißt Hoffnungen begraben. Wir wissen jedenfalls, dass etwas Wahres daran ist. Und umso intensiver möchten wir leben, jeden Tag möglichst bewusst, möglichst reibungslos, möglichst erfüllt. Und dieser Versprechen voll ist unsere Zeit, sind die Medien, das Internet, das Fernsehen. Alle versprechen uns, dass das Leben voll ist, reich, reibungslos, erfüllt. Und weil die Zukunft so unsicher ist, und das vermitteln uns dieselben Medien permanent, weil die Zukunft so unsicher ist, sind wir so versessen auf die Gegenwart und wiederum auf dieses reibungslose, schöne Leben. Da schließt sich der Kreis der Medienpolitik. Das eine bedingt das andere. Beide leben in gewisser Weise voneinander. Das Denken wird uns damit aufs Diesseits fixiert. Und es zu gewinnen und zu gestalten, empfehlen viele falsche Propheten ihre Rezepte. Woran können wir heute falsche Propheten erkennen? Ein Blick ins Alte Testament kann uns daran helfen. Woran erkennt man denn die falschen Propheten? Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr die Guten und die Schlechten erkennen können. Was das Alte Testament als falsche Prophetie beschreibt, finden wir an vielen verschiedenen Bibelstellen beschrieben. Im Wesentlichen sind es drei Faktoren, die dazu beitragen. Das erste, sehr wesentliche, ist, dass falsche Propheten auftreten und etwas von sich geben zu ihrem Eigennutz. Also sie haben am allermeisten davon, wenn sie irgendeine Losung ausgeben, irgendein Versprechen machen oder irgendetwas ansagen. Dieser Eigennutz, der findet sich im Alten Testament nicht selten bei Propheten, die es am Hofe ihren Dienst taten. Und ihr Eigennutz war ganz einfach der, dem König, dem jeweils Regierenden, immer das zu sagen, was ihnen gerade gut schmeckte. Denn das sicherte ihren Arbeitsplatz. Das Schlechte zu sagen gefährdete nicht nur ihren Arbeitsplatz, sondern oft ihr Leben. Und die von Gott gesandten Propheten sind dieses Risiko eingegangen. Das Zweite, was falsche Propheten im Alten Testament auszeichnet und was wir für heute auch übertragen können, ist, dass wahre Propheten den Willen Gottes erklären und also falsche Propheten dem Willen Gottes widersprechen. Also wer Hass und Zwietracht sät und das prophezeit und predigt, der ist auf jeden Fall kein Gesandter Gottes. Wer immer Spaltung unter die Menschen trägt, ist kein Gesandter Jesu Christi. Ist ein falscher Prophet. Und schließlich das dritte Kriterium im Alten Testament ist, ein falscher Prophet erzählt selbsterdachte Dinge. Also einer, der die Welt oder eine, es gibt ja auch falsche Prophetinnen, die die Welt anschauen und dann ihren Reim sich darauf machen und dies als das Wort Gottes ausgeben. Falsche Propheten sind viele unter uns, waren auch immer unter uns und werden es auch sein. Heilspropheten künden vielfach in der Bibel Umkehr, notwendige Umkehr an. Und wer solche Umkehr niemandem mehr zumuten will, der wird im Alten Testament als falscher Prophet bezeichnet. Das heißt jetzt für Christen nicht, dass wir immer umherlaufen müssen und sagen, kehr um, kehrt um, das Gericht kommt. Aber es heißt auf jeden Fall, dass wir auch zur Umkehr rufen und nicht nur sagen, alles schon in Ordnung, macht weiter so im Text, das ist klasse, was ihr tut. Aber davon haben wir heute auch viel, solcher falscher Prophetie. Firmiert so unter dem Spruch, lebe deinen Traum. Aber nicht jeder Traum, den wir uns austräumen, ist ja recht vor Gott. Vielfach ist das Ergebnis dann, dass falsche Propheten Menschen dazu anleiten, träume dich durchs Leben. Und auch das ist falsche Prophetie, denn träumen wir uns durchs Leben, werden wir das Leben nicht bestehen. Heilspropheten verkünden auch die Botschaft der Umkehr. Wenn wir sie niemandem mehr zumuten wollten, auch uns selber nicht, wären wir als falsche Propheten entlarvt und die Früchte wären keine guten. Die gute Nachricht setzt deswegen einen Kontrapunkt. Dieser Kontrapunkt drückt sich so aus, steht im Psalm 63, Vers 4, deine Güte ist besser als Leben. Deine Güte ist besser als Leben, heißt es im Psalm 63, Vers 4. Das ist eine merkwürdige Formulierung und wir können sie so verstehen. Die gute Nachricht ist mehr als nur Träume haben und Hoffnungen begraben. Die gute Nachricht ist mehr als Hoffnungen begraben und die gute Nachricht ist mehr als nur Träume haben. Das Evangelium widersetzt sich der Gegenwartsbesessenheit, weil es eine Zukunft im Himmel gibt und weil die Bibel um diese Zukunft weist. Und die gute Nachricht zielt deswegen nicht nur auf meine Bedürfnisse, sondern auch auf die Bedürfnisse der Mitmenschen und unsere Beziehung zueinander. Mission bedeutet, und das ist ja unser leitendes Thema, Mission ohne Falsch und Eigennutz. Mission macht deswegen nicht alle Menschen gleich. Mission macht durchaus einen Unterschied. Und das in unserer Zeit zu sagen, ist eine wichtige Frucht, aber keine einfache Botschaft. Denn wir tendieren dazu, und ich rechne es zur falschen Prophetie, dass wir unterschiedslos alles gleich machen. Das bedeutet aber am Ende, dass wir alle gleich gemacht werden und das haben wir auch schon mal in der Politik gehabt. Natürlich ganz anderer Art, aber wir sind wieder in solch einem Stream. Alles wird nivelliert, alles ist gleich, alles egal, uniform. Mission macht uns nicht alle gleich, sondern Mission macht einen Unterschied, denn sie sagt, du brauchst Jesus Christus. Gott ist es, der dich ruft, der nach dir fragt. Und dieser Herr nennt sich Herr, weil er der Herr deines Lebens sein möchte und weil er dich zu sich einlädt. Mission trägt an dem, was uns unterscheidet. Und das macht Mission vielfach auch so schwierig und so mühsam, weil man sich damit durchaus unterscheidet mit einer solchen Botschaft in unserer Zeit, wo sonst alles gleich und egal gemacht wird. Eine gute Frucht wäre und ist an dieser Stelle also auch der Widerspruch, die eigene Meinung, das selbstständige Denken oder, wie man früher sagte, das Schwimmen gegen den Strom. Ganzheitlichkeit ist ein regelrechtes Modewort unserer Zeit. Ganzheitliche Verkündigung berücksichtigt die vielfältigen Beziehungen, in denen wir leben. Mehr ist es aber häufig auch nicht. Die vielfältigen Beziehungen unseres Lebens lässt uns auseinanderfallen. Männer und Frauen kommen von ihrem Arbeitsplatz und können das, was sie am Arbeitsplatz erlebt haben, zu Hause nicht mehr vermitteln, weil den Angehörigen das nötige Sachverständnis fehlt beispielsweise, weil es uns nicht mehr gelingt, uns hineinzudenken in das, was den anderen beschäftigt und umtreibt. Und wenn endlich Feierabend ist, dann sollen die Kinder ruhig in ihr Zimmer gehen und die gestressten Eltern in Ruhe lassen. Aber die Eltern oder die Kinder wiederum finden kein Gehör für ihre Anliegen. Andererseits erzählen die auch nicht so furchtbar gerne weiter, denn einfacher ist es, sich von diversen Fernseh- und Musikprogrammen berieseln zu lassen. Machen allerdings auch Erwachsene. Ablenkung ist absolut in. Ich saß gestern in einem Café, vorgestern, mit jemandem bei Hövels. Das ist kein Café, das ist eine Kneipe, ich gebe es zu. Also wir saßen bei einem gepflegten Glas Bier und unterhielten uns und am Nebentisch sah ich eine Familie sitzen, 4 Personen, die tranken jeweils Cola. Die kriegten sie aber nicht leer, weil jeder von den Vieren auf seinem Gerät rumtippte. Ich weiß nicht, warum die ausgegangen sind zusammen. Ich weiß nur, dass sie nicht miteinander gesprochen haben. Ende vom Lied war, dass die eine versuchte, die Tochter, die noch volle Cola, stellt euch das vor, halb Liter, in die mitgebrachte leere Colaflasche einzugießen. Insofern war auch der Nebentisch interessant, aber der Punkt eigentlich, um den es mir geht, ist, wir finden so vielfach kein Gehör mehr für das, was uns wirklich bewegt, weil wir selber diese Begegnung und diese Bewegung mit dem anderen, ein Thema bewegen, auch nicht mehr suchen. Und das ist ein großer Verlust. Modern ist die Frage, was hilft mir? Aber dieses sich vereinzeln hilft uns ganz bestimmt nicht. Der Ruf nach Ganzheitlichkeit ist nämlich deswegen so mächtig, weil niemand mehr das Ganze überschauen kann. Und je mehr wir uns mit dem Vielen überfluten, desto überforderter fühlen wir uns in der Regel, desto weniger leben wir. Die Funktion dieser neuen Religiosität, so nenne ich es einmal, besteht darin, dem Ich Stabilität zu verleihen. Aber wir finden diese Stabilität nicht, indem wir versuchen, alles und jedes zu wissen, mit allem und jedem zu kommunizieren. In der Konzentration liegt eine wirkliche Hilfe zur Selbstfindung, zum eigenen Standpunkt. Aber wiederum, die Begegnung nur mit uns selbst reicht auch nicht aus. So kommt Jesus bei uns auch noch nicht an. Ganzheitlich leben, das heißt vor allem in Verantwortung vor Gott und Menschen leben. Wenn ich mich frage, was meine ich überhaupt, wenn ich von ganzheitlichem Leben rede, dann meine ich damit, in Verantwortung vor Gott und Menschen zu leben. Und das bezieht alle Lebensbereiche mit ein und nicht nur einzelne. In Verantwortung vor Gott und Menschen leben, das heißt dem Antwort geben, der dich fragt, der nach dir fragt, der dich anruft. Auf den Anruf folgt die Antwort. Leben fällt sehr unterschiedlich aus, das stimmt. Doch eine Frage gilt jedem von uns. Was habe ich für andere getan, weil Christus so viel an mir getan hat? Das ist eine Frage, die mich auf jeden Fall beschäftigt bei diesem Thema missionarischen Lebens. Was habe ich für andere getan, weil Christus so viel für mich getan hat? Mission ist also, auch da wage ich mal eine Definition, so etwas wie gelebte Dankbarkeit gegenüber Jesus. Manchmal suchen wir ja dieses große, schwere Wort Mission irgendwie zu übersetzen, weil es so furchtbar sperrig ist. Auch da einfach ein Angebot, vielleicht ist es das, Mission, gelebte Dankbarkeit gegenüber Jesus. Unter diesem Aspekt kann jeder Augenblick ein missionarischer sein. Rolf Zürich würde sagen, ein missionaler Lebensstil. Mission ist die Entdeckung vieler unterschiedlicher Wege, Gott Danke zu sagen. Einen Dank zu sagen, der bei anderen ankommt, der sich also nicht nur an den Himmel richtet, sondern der sich ausdrückt dem Nächsten gegenüber. Wie Jesus es sagt, an den guten Früchten werdet ihr die wahren Propheten erkennen und an den falschen Früchten, die schlechten Früchten, die falschen Propheten. Relevante Verkündigung der guten Nachricht von Jesus Christus schließt einen unterschiedlichen und unterscheidbaren Lebensstil von Christen mit ein. Davon handelt jetzt unser Lesungstext aus 1. Petrus 4 und ich lese diese Verse einmal. Zwar dem Vers 3. Ihr habt euch ja lange genug, schreibt da Petrus, an dem Treiben der Menschen beteiligt, die Gott nicht kennen. Ihr habt euch hemmungsloser Gier und Ausschweifung hingegeben, habt an wüsten Fress- und Saufgelagen teilgenommen und an einem abscheulichen Götzendienst. Jetzt wundern sich die anderen, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und beschimpfen euch deswegen. Im Fernsehen gibt's eine neue Show, habe ich gestern gesehen, Grillfest heißt die, oder Grillparty. Also es soll darum gehen, dass man eine ganze Stunde damit verbringt, gemeinsam zu grillen. Das ist eine Fernsehshow und die grillen da zusammen. Und das wird im Fernsehen gezeigt und die Leute am Bildschirm sagen dann, so eine Grillparty ist toll. Ich finde das ein total überzeugendes Konzept und rufe mich sofort vor dem Bildschirm. Andere aber feiern wilde Party und das ist es nun auch nicht, sagt uns dieser Text. Grillfest ist kein Besäufnis. Aber Trinken, übermäßiges Trinken, über die Stränge schlagen, ist absolut innig. Ich unterhielt mich kürzlich mit jemandem, ich fragte nach dem Urlaubsziel. Er sagte, ich war auf Malle. Wo waren Sie denn in Mallorca? Ja, am Ballermann. Wie viele Tage? 7. Dann konnte ich nicht mehr. Ich sage, was haben Sie denn da gemacht? Wir haben uns die Kante gegeben. Aber ich bin nicht mehr so fit wie früher. Wir lachen, aber wir wissen auch, wie viel Elend darin liegt. Und das ist genau das, was der Petrus hier beschreibt. Früher habt ihr da mitgemacht, jetzt aber nicht mehr. Und die Leute wundern sich, dass ihr bei diesem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und beschimpfen euch deswegen. Ich gebe zu, das Gespräch ist nicht sehr missionarisch geworden. Es gelang mir irgendwie nicht, die Kurve zu kriegen. Wir sind dann irgendwann beim Grillen gelandet, aber wir verstehen. Christen machen einen Unterschied, auch der Art, wie sie Feste feiern und wie sie Feste und Fröhlichkeit miteinander gestalten. Petrus macht dieses Befremden der Nichtchristen über das Verhalten der Christen fest. Das bestand aber nicht darin, dass sie unverständlich sprachen oder merkwürdigen Musikgeschmack hatten oder etwas antiquiert wirken. Das Befremdliche an den Christen war für ihre Nachbarn vielmehr, dass sie bei diesen Weingelagen nicht dabei waren, dass sie nicht den Sternen vertrauten und dass sie es mit der Wahrheit etwas genauer nahmen. Das fiel auf, weil die ersten Christen, ja, weswegen fiel das auf? Weil die ersten Christen nur unter sich blieben, nur die eigene Grillfeier hatten und nur das eigene Barbecue ist dasselbe, die eigene Videonight. Nein, es fiel deswegen auf, weil diese Christen unter den Nichtchristen lebten. Sonst hätten es die anderen ja gar nicht sehen können. Die Nachbarn, die Bekannten, die Arbeitskollegen, die Sportclubs und Büros, in denen wir uns aufhalten. Petrus fordert uns also nicht heraus, und davon spricht die Bibel auch Paulus. Ich sage ja nicht, ihr sollt aus der Welt herausgehen, dann dürftet ihr mit überhaupt keinem mehr Kontakt haben und müsstet aus der Welt zurück euch ziehen. Nein, wir leben als Christen mitten in dieser Welt und dort das Licht leuchten zu lassen, indem sich nicht beteiligen am Gelage und dergleichen. Das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Die Flucht zurück an den eigenen Grill ist der Weg nicht. Darin folgten die ersten Christen Jesus nach, der sich ja auch mitten unter den Menschen bewegte und genau dort den Unterschied machte und deswegen nicht unentdeckt blieb, sondern die Menschen von ihm sprachen und sagten, der ist ja besonders, auch der ist ja merkwürdig drauf und auch den bringen wir um. Der stört dermaßen, den bringen wir um. Jesus Christus nachfolgen, ihn bezeugen, hat also auch diese schmerzhafte Komponente. Reden wir von Mission, sollten wir nicht denken, dass uns alle bejubeln und sagen, hey, das ist ja solch ein tolles Leben, das will ich auf jeden Fall auch. Aber damit komme ich zum Letzten, nämlich das einladend Glauben. Anderes Verhalten, sagten wir, kommt nicht immer gut an. Manchmal ecken wir an, das ist nicht das Ziel, aber es ist unvermeidlich. Wichtig finde ich, dass wir etwas von dem erzählen und weitergeben, was unsere Geschichte mit Gott ist. Und von dieser Geschichte her erklärt sich unsere Lebensumstände und unser Lebensverhalten. Jesus ist das Vorbild, dem wir folgen. Das heißt nicht, dass wir die anderen alle schlecht machen müssen oder uns gar über sie stellen. Es geht nicht nur darum, herauszustellen, was und wie dich der Glaube verändert hat, sondern es geht, den Menschen zu vermitteln darum, dass Gott sie meint, dass er alle Menschen der ganzen Schöpfung zu sich ruft. Das ist die Begegnung mit dem Leben und den Worten Jesu. Und um das ganz praktisch zu machen, folgender Rat oder folgende Empfehlung, Tipp. Viele von uns lesen die Bibel, vielleicht liest du sie auch ganz regelmäßig. Was mir auffällt, dass viele Menschen ein Bibelwort, viele Christen ein Bibelwort haben, das ihnen ganz besonders zu Herzen geht. Und ich halte es für einen geeigneten Ansatz, über den Glauben zu reden, indem man dieses eine Wort für sich mal reflektiert, weshalb es dir so wichtig ist. Was bedeutet dir dieses Wort? Wozu lädt es dich ein und warum bist du diesem Herrn gefolgt? Und wenn du das auf dem Radar, auf dem Schirm hast, reicht das. Denn ein normales Gespräch mit Menschen wird in der Regel nicht mehr als einen Gedanken erlauben, den auszudrücken, dir möglich ist, wenn du ein solches Bibelleitwort im Sinn hast. Zeitgemäß das Evangelium bekannt machen bedeutet zu verdeutlichen, Gott ist Person. Und es ist nicht nur eine Beschreibung eines Lebensgefühls. Zu Jesus Christus einladen bedeutet mehr als zu sagen, das ist mein Lebensfeeling. Da sagen die anderen, yo, ich habe auch ein Feeling. Und sei es das am Ballermann. Christus ist nicht gleichzusetzen mit der Empfindung eines innerlich religiösen Ergriffenseins. Das Transparent an unserer Hauswand vom Gemeindehaus proklamiert ja Jesus nicht als einen individuellen Hausgötzen. Glaube bewegt, steht da jetzt auf großem roten Plakat. Glaube bewegt, einladend glauben. Und das findet ihr auf euren Karten. Nicht, das ist nicht die Einladung zu einem individuellen Hausgötzen, sondern Glaube bewegt, spricht von dem, was hier im Petrusbrief steht. Vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Nehmt einander gastfreundlich auf, ohne zu murren. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, Vers 10 und ganz unten, Vers 11, alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht für alle Ewigkeit. Also ein weiterer Baustein christlichen Lebens und einladenden Glaubens, wie es auf unseren Karten und an der Hauswand steht, ist, in die Gemeinschaft der Glaubenden hineinzubringen. Und da eignet sich jetzt Barbecue wieder wunderbar. Und jetzt ist die Sommerzeit und vielleicht hast du einen kleinen Balkon. Und wenn du den Grill anmachst, schimpfen alle über dir. Und deswegen solltest du dieses Ärger nicht bereiten. Aber vielleicht kannst du ein paar Meter in den Garten, die Grünfläche oder sonst wo gehen. Man kann ja grillen überall. Und da andere mit dazu nehmen, Menschen unter die Gemeinschaft von Christen zu bringen. Das ist das, was uns hier im Petrusbrief gesagt wird. Das ist die Alternative zum einfachen Nein, das machen wir nicht, denn wir sind anders. Nein, lass sie sehen, sagt Petrus, lass die Menschen sehen, was bei euch anders ist. Nehmt sie also hinein in eure Gemeinschaft. Und das heißt, es gibt eine Berechtigung, Menschen in die Gemeinde einzuladen. Und deswegen sollten wir bei diesem Thema missionarischer Gemeinde einladend glauben, keine falschen Alternativen aufbauen, zum Beispiel zwischen einer Geh-heraus-Struktur und Komm-herzu-Struktur. Das wäre nicht hilfreich, wenn wir uns in diesem Q3, in diesem dritten Quartal, wo wir über Mission nachdenken, darin verlieren würden, dass der eine sagt, nee, wir müssen immer raus in die Veranstaltung draußen im Verein und hast du nicht gesehen, da musst du sein. Und die anderen würden sagen, ganz falsch, die Leute sollen doch alle zu uns kommen in unsere Gemeinden. Ihr Lieben, Ich wollte euch an den Texten zeigen, in der Bibel gibt es beides. Das ist nicht alternativ. Kommt herzu, lasst uns sehen, wie christliche Gemeinschaft aussieht, wie Menschen, die glauben, miteinander umgehen. Das ist genauso wichtig, wie Salz und Licht in der Welt zu sein, also genau da, wo die Menschen sind, und ihnen nicht zu fliehen. Und damit schließe ich diese Predigt nochmal mit diesem Vers 11. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Denn ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht für alle Ewigkeit. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung.
Ich möchte zu Beginn der Lobpreiszeit noch aus dem Psalm 63 vorlesen, den Anna auch vorhin zitiert hat. Da schreibt David: Gott, du bist mein Gott und ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum und deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände zum Gebet emporheben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden, wie bei einem Festmahl. Ja, und ich bete, dass wir im Lobpreis das wirklich erleben können, dass wir spüren, dass Gottes Liebe wirklich mehr wert ist als sogar unser Leben und dass wir die Beziehung zu ihm so sehr schätzen. Und ja, ich möchte Sie und euch dazu ermutigen, aufzustehen oder einfach so anzubeten, wie ja, wie es euch ihnen gefällt. Ja, und sie einfach einladen, wirklich das Herz zu öffnen.
Thank you. Thank you. ganz in des Töpfers
haben. Und wer möchte, kann sich einfach frei dazu entscheiden, laut zu beten, leise zu beten, so wie es ihr möchtet.
Dreieinigkeit der
ich würde gerne noch was kurz teilen. Ich weiß nicht, vielleicht haben das manche von euch mitbekommen. Es gab eine Frau, die heißt Miriam, und die war im Sudan eingesperrt für ihren christlichen Glauben. Die hatte ein Kind, das sie im Gefängnis bekommen hat, und hatte auch schon einen Sohn. Und da gab es ganz viel Aufmult und ganz viel Tumult, und es ging auch durch die Medien und so weiter. Und gestern kam dann eine Nachricht, das habe ich im Internet gelesen, von einem Bericht, und zwar wurde sie jetzt nach Italien gebracht, und ja, sie hat es geschafft, aus dem Sudan zu kommen. Die Familie soll jetzt in den USA vereint werden. Und ich glaube ganz fest, dass das nicht nur durch politische Mittel ging, sondern ganz klar auch dadurch, dass unser Gott dazugehört hat und was stark gemacht hat. Und es haben sich unglaublich viele Menschen zusammen gestellt und gebetet dafür. Und das ist so ein Zeugnis. Und ich glaube, dass das eine Ermutigung ist, dass unser Gebet wirklich gehört wird. Und das, was wir vorhin gebetet haben im Stillen und im Lauten, dass Gott das hört und dass wir ihn preisen dürfen für das, was er daraufhin tun wird.
Come on, love it.
Wenn du jetzt nach Hause gehst, wirst du vielleicht noch dieses Lied im Ohr behalten oder einen Gedanken bewegen. Vielleicht willst du es aber auch ganz konkret machen, was du gehört hast, und sagst, ich schmeiß den Grill an und hol die Nachbarn dazu. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten, gesegneten Sonntag, eine schöne Woche, und alle, die verreisen, in Urlaub noch fahren, Gottes Schutz und Bewahrung auf diesem Weg. Ich bitte euch, jetzt noch aufzustehen zum Segen, und möchte noch hinweisen auf die Möglichkeit des Gebets, die wir haben. Hier vorne werden Helfer sein, die dort auf dich warten, wenn du den Wunsch hast, zu beten und dich Gott anzuvertrauen. Wir schließen diesen Gottesdienst mit dem Wort, mit dem wir begonnen haben. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen.